Einen schönen guten Morgen ins Online-Meeting nach Adelberg und auch nochmal an alle hier, an jede Hand, die ich noch nicht geschüttelt habe. Einen schönen guten Morgen. Ich darf heute wieder euch Gottes Wort auslegen, und zwar wieder Markus-Evangelium. Und ja, wir kommen zu einem etwas längeren Abschnitt, aber auch einem besonderen Abschnitt, ja sogar einem merkwürdigen Abschnitt, würde ich sagen. Auf zwei Seiten merkwürdig, zum einen, weil doch manche Dinge vorkommen, die doch etwas unerwartet sind, die uns auch vor Fragen stellen, auf die wir nicht in allem eine Antwort finden. Und doch auch ein Abschnitt, der in dem Sinne merkwürdig ist, dass er uns Dinge lehrt, die es durchaus würdig sind, dass wir es uns merken. Wir sind in Markus Kapitel 5 und der Abschnitt geht von Vers 1 bis Vers 20. So, doch ein paar Verse mehr. Ja, und als ich den Text so durchgegangen bin, gelesen habe, und mir überlegt habe, okay, wie tue ich das jetzt überschreiben, wie tue ich das einteilen, wie gliedern, kam mir irgendwie ein Wort in den Sinn, das auf einiges hier drin zutrifft, und dieses Wort ist extrem. Ich habe es dann noch geändert auf absolut, weil wir sehen hier drin vier Dinge. Wir sehen absolute Hoffnungslosigkeit, absolute Gewalt, absolute Zurückweisung und zuletzt absolute Hingabe. Und das sind die vier Dinge, die vier Punkte, mit denen ich jetzt durch diesen Abschnitt gehen möchte. Ich werde ihn jetzt nicht ganz vorlesen, sondern dann immer die entsprechenden Verse. Und ich beginne damit, dass ich die Verse 1 bis 5 vorlese. Also Markus Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Dort lesen wir: Und sie kamen an das andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte, und selbst mit Ketten konnte ihn niemand binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Ja, wir bekommen hier ein sehr detailliertes Bild eines Mannes. Wie gesagt, das habe ich eben überschrieben mit absolute Hoffnungslosigkeit. Noch zur Einführung, ja, wenn es am Anfang heißt, und sie kamen an das andere Ufer des Sees, dann fügt sich das nahtlos an den letzten Text, an den wir gesehen haben. Die letzten Verse von Kapitel 4, falls ihr euch noch erinnert. Jesus war mit seinen Aposteln über den See gefahren, ans andere Ufer. Und eben mit denselben Aposteln landet er jetzt dort. Eigentlich wollten sie dort augenscheinlich Ruhe suchen, finden nun aber doch mal wieder das Gegenteil davon. Je nachdem, welche Übersetzung ihr jetzt in der Hand habt, habt ihr jetzt mit mir gelesen, dass sie ins Gebiet der Gadarener kommen, vielleicht aber auch, dass sie ins Gebiet der Gergesener oder der Gerasener kommen. Darauf möchte ich ganz kurz eingehen, aber so kurz wie möglich halten. Wir haben eben, man muss dazu noch sagen, diese Geschichte wird in drei Evangelien überliefert und auch, also jede Übersetzung gibt auch je nach Evangelium eine unterschiedliche Ortsbezeichnung an. Das hat im letzten zwei Gründe. Also Gadara war eine Stadt, die etwa 10 Kilometer südlich vom See lag, die aber recht groß war. Und wenn Markus hier eben vom Gebiet der Gadarener schreibt, dann meint er wohl das größere Gebiet, also quasi er befindet sich im Einzugsgebiet Gadara, so wie man, also wenn ich weiter nördlich in Deutschland bin und man mich fragt, wo kommst du her, und ich sage Aalen und das kennt keiner, dann sage ich grob in der Gegend von Stuttgart. Und so ist das hier grob in der Gegend von Gadara. Das Dorf heißt, gibt aber ein Dorf dort am Ostufer des Sees, das mit ziemlicher Sicherheit Gergesa hieß. Und es gab hier wahrscheinlich irgendwann einen Abschreibfehler in manchen Abschriften, weil eben Gergesa, das kannte eigentlich keiner, das war ein kleines Dorf, aber es gab einen ähnlichen Namen, eine Stadt mit ähnlichen Namen in der Gegend, die hieß Gerasa. Aber die war 60 Kilometer vom See weg, das heißt, das kann nicht gemeint sein. Aber man geht davon aus, dass dadurch manche Abschriften mit Gerasa gefunden wurden. Manche gehen auch davon aus, dass dieser Ort vielleicht auch so hieß. Ist etwas unsicher. Aber Fakt ist, Gottes Wort, auch, ja, Gott hat sein Wort bewahrt. Wir können wirklich wissen, wo es war. Es war dieses Dorf, Gergesa, am Ostufer des Sees, im Gebiet der 10 Städte, einem heidnischen Gebiet, auch interessant. Und es war eben der Großraum Gadara. Und wenn Markus eben für Leser schreibt, die nicht aus Israel kamen, sondern wahrscheinlich für Römer, ja, die kannten eben dieses Dorf nicht. Aber Gadara war eher ein Begriff, weil es eben eine große, einflussreiche Stadt war. Und deshalb schreibt er ins Gebiet, ja, er sagt ja nicht mal nach Gadara, sondern in das Gebiet der Gadarener. Also, so viel nur dazu. Ja, aber steigen wir nun in den Inhalt ein, denn in diesem Gebiet treffen wir bzw. Sie nun eben auf einen Mann. Und dieser Mann, Markus, verwendet doch einige Sätze, um uns den zu beschreiben. Er kommt ihnen entgegen, und zwar aus einem ungemütlichen Ort, nämlich aus den Gräbern. Und wir lesen schon, er wohnt dort. Ja? Das war ein Mann, der wohnte auf dem Friedhof. Und es heißt schon, er hatte einen unreinen Geist, das heißt so viel wie einen Dämon. Ja? Er war besessen, ein besessener Mann. Er wohnte, dadurch macht auch der Rest mehr Sinn, er wohnte in den Gräbern auf dem Friedhof. Und Markus beschreibt uns ausführlich, ja, dieser Mann war ein Problem für die Menschen und deshalb versuchten sie ihn irgendwie zu bändigen, in den Griff zu bekommen. Und sie haben, ja, in dieser verzwickten Situation alles aufgewandt, was sie irgendwie zur Verfügung hatten. Und das Stärkste, was sie hatten, waren Ketten. Aber sogar Ketten konnte dieser Mann zerreißen. Ja, eben unter Einfluss dieses Dämonen. Ja. Selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Schon oft hatte man versucht, diesen Mann in den Griff zu bekommen, aber kein Mensch hatte es geschafft. Er war Tag und Nacht dort, er lebte wirklich dort. Und wir lesen, er schrie, ja, er war auch schon allein dadurch natürlich eine Belästigung für die Leute. Aber wir lesen auch noch in Matthäus, in dem parallelen Bericht dort, dass ja, man wegen diesem Mann nicht auf den Friedhof konnte, sondern auch die Straße, die daran vorbeiführte, auch gefährlich war, weil er die Menschen angriff, die dort vorbeiliefen. Aber er war nicht nur eine Gefahr für die anderen Menschen, sondern auch für sich selbst. Das heißt hier, er schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Und in Lukas im parallelen Bericht lesen wir auch noch zu guter Letzt, dass dieser Mann seit langer Zeit nackt war. Und wenn wir uns jetzt so ein Bild davon machen, von diesem sich selbst schlagenden, blutüberströmten, nackten Mann, der in den Gräbern wohnt und Menschen angreift, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen nachvollziehen, warum ja, mir zuerst das Wort Hoffnungslosigkeit bei diesem Mann in den Sinn kam. Und auch, ich bin überzeugt, Markus gibt sich alle Mühe, uns es genau so darzustellen. Dieser Mann war Ausdruck von Unreinheit, ja, von Gefahr, von Bosheit, von Selbstzerstörung, von Hoffnungslosigkeit. Er ist der Inbegriff einer Person, die du ja, nicht in deiner Nähe haben willst, die du nicht in deinem Bekanntenkreis haben willst und die du noch viel weniger sein willst. Ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Bevor ich jetzt aber ja, näher auf die Bedeutung eingehe, stellt sich hier natürlich die Frage, der ich mich auch stellen möchte. Ja, hier ist ein besessener Mann. Hier ist von Dämonen die Rede. Ja, gibt es denn so etwas? Und die Antwort, die Bibel sagt, ist ganz klar ja. Es gibt eine geistliche Welt, es gibt einen Gott Und es gibt auch eine unsichtbare Welt mit Engeln und Dämonen. Und Dämonen sind Engel, die mit dem Teufel sich einmal gegen Gott aufgelehnt haben, deshalb von Gott verbannt sind. Über sie wurde unumkehrbare Strafe verhängt. Diese Dämonen dürfen wissen, dass sie einmal in der Hölle sein werden. Sie können nicht Buße tun. Aber eben, sie werden auch, die meisten von ihnen, erst wirklich im letzten Gericht dort wirklich hinverbannt werden. Und ja, zum einen hassen sie darum Gott. Sie sind verbannt von Gott und damit von allem Guten. Sie sind Ausdruck von allem Bösen. Sie hassen Gott und deshalb alles, was Gott gehört und zu Gott gehört. Und der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen, deshalb hassen sie den Menschen und wollen dieses Bild zerstören. Und da sie in dieser zermürbenden Aussicht leben, einmal in der Hölle zu sein, ist ihr größtes Ziel, einfach nur noch zu zerstören und so viele Menschen wie möglich mit in dieses Schicksal hineinzuziehen. Das ist grob das Bild, das uns die Bibel von Dämonen gibt. Gibt es Besessenheit? Ja, kann es denn wirklich aber sein, dass ein Dämon wirklich einen Menschen Besitz ergreift? Ja, wir sind ja doch in keinem Kinofilm. Und doch zeigt uns die Bibel, ja, auch das ist Realität. Das ist nicht die normale Art, wie Dämonen agieren und agieren können. Wenn wir in der Schrift normalerweise mit der bösen Macht konfrontiert werden, dann zeigt uns die Schrift, dass die Hauptart, wie der Teufel und Dämon agieren können, dürfen und tun, eben die Verführung. Wie gesagt, sie wollen Menschen mit sich in dieses Schicksal ziehen und üben sich deshalb darin, die Menschen zu verführen, weg von Gott zu ziehen. Wir sehen klar in der Bibel an vielen Stellen, dass es Dämonen sind, die hinter falschen Religionen stecken, auch hinter Irrlehren. Paulus nennt sie einmal Lehren von Dämonen. Und wir lesen auch, dass sie unser Herz zur Sünde verführen können. Petrus sagt zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Was das jetzt genau bedeutet, das wissen wir nicht. Wir wissen allgemein relativ wenig, wie die geistliche Welt funktioniert. Und das soll uns eigentlich auch gar nicht so sehr interessieren. Ja, das fällt eigentlich sogar unter die Rubrik, Gott hat im Alten Testament verboten, Geisterbefragung und so etwas zu üben. Er hat verboten, zu versuchen, Kontakt zur geistlichen Welt aufzunehmen. Ja, Kontakt, der nicht über ihn geht, Kontakt, der über Gebet hinausgeht. Und von daher braucht uns das auch nicht zu stören, dass wir da relativ wenig darüber wissen. Aber wir dürfen wissen, es gibt Besessenheit, ja. Wir sehen es in der Bibel. Und in anderen Teilen der Welt würde sich auch diese Frage gar nicht so sehr stellen wie bei uns hier. Für viele andere Bevölkerungsgruppen ist das eher eine Realität. Mich hat sogar mal ein Mann, fand ich interessant, bei der Arbeit, mit dem ich irgendwie über den Glauben geredet habe, als er erfahren hat, dass ich gläubig war und er kommt, ich meine, aus dem Kosovo, meinte, ob ich an böse Geister glaube. Sage ich, ja. Meinte er, er findet das recht seltsam, bei ihm zu Hause gibt es das irgendwie relativ häufig und hier hört man gar nichts von sowas. Jetzt können wir uns fragen, warum wird das so sein? Letztlich, im Endeffekt weiß ich es auch nicht, aber ein paar Dinge sind sehr naheliegend. Warum gehört so etwas nicht zu unserer Lebensrealität? Zum einen können wir sehen, dass in der Regel etwas wie Besessenheit auftritt, wenn eine Person wirklich den Kontakt sucht zur geistlichen Welt, sich dem hingibt. In heidnischen Religionen versuchen Menschen wirklich durch Rituale von geistlichen Mächten ergriffen zu werden. Aber da ist es natürlich klar, dass das in einer atheistischen Welt weniger präsent ist als in einer tief religiös-heidnischen Welt. Zum anderen, es gibt natürlich auch hier solche Kreise, die solches machen, aber darüber redet man dann wenig, weil jeder als verrückt abgetan werden würde, der so etwas nur in Betracht zieht. Und ich denke auch, dass in unserer verführten westlichen Welt der Teufel sich selbst ins Bein schießen würde, wenn er den Menschen zeigen würde, es gibt da noch etwas Geistliches. Das wären jetzt meine Erklärungen, warum wirklich erlebte Besessenheit und dergleichen. Ja, wie gesagt, also das ist nichts Übliches, was jedem passiert. Aber warum wir von sowas überhaupt nichts mitkriegen, aber es in der Bibel, zumindest in den Evangelien, relativ häufig vorkommt. Aber ich möchte jetzt keine Predigt über Dämonen halten. und doch mich diesen Fragen stelle. Ja. Okay, aber was machen, wenn es jetzt dir so geht, dass das absolut nicht zu deiner Lebensrealität gehört, was machen wir dann mit so einem Text? Ja. Nun, zum einen lehrt uns natürlich dieser Text, wir werden es gleich sehen, die Macht des Herrn über geistliche Kräfte. Aber zum anderen kann uns dieser Mann auch exemplarisch sein für einen hoffnungslosen Fall. Deshalb habe ich das auch so überschrieben, extreme Hoffnungslosigkeit oder totale Hoffnungslosigkeit. Die Situation ist für ihn und für alle anderen nur eine Last und alle haben alles versucht, um es irgendwie zu beenden oder zumindest in den Griff zu bekommen, völlig gescheitert. Alle menschlichen Wege sind völlig gescheitert. Und das ist auch etwas, wo dieser Text zu mir gesprochen hat, wo ich auch dich fragen möchte, hast du hoffnungslose Fälle in deinem Leben? Ja? Kennst du vielleicht Menschen, wo du denkst, hoffnungslos, kann man aufgeben? Oder Situationen, die du aufgegeben hast als, kann sich nicht ändern, hoffnungslos? Oder siehst du vielleicht dich sogar in manchen Bereichen als einen hoffnungslosen Fall? Ja, vielleicht können sich andere ändern, aber ich nicht. Hoffnungslos. Dann hoffe ich, dass dieser Text dich ermutigen wird, denn wir dürfen hier sehen, was passiert, wenn Jesus auf einen hoffnungslosen Fall trifft, an dem alle Menschen sich die Zähne ausgebissen haben. Und das wollen wir jetzt eben gleich betrachten. Aber vorher noch etwas anderes. Dieser Besessene soll uns nicht nur ein Bild und Anschauungsobjekt sein für alle möglichen hoffnungslosen Fälle, er ist es auch auf jeden Fall für den Menschen, den verlorenen Menschen in der Sünde. Dieser Besessene ist gefangen in einem inneren Drang nach Unreinheit und Bosheit. Und letztlich geht es aber jedem Menschen in der Sünde so. Nur dass dieser Mann fremdgesteuert ist und der Mensch von Geburt an, durch seinen eigenen Willen in Bosheit und Sünde gefangen ist. Das lesen wir am besten beschrieben im Epheserbrief. Ich lese Epheser 2, die Verse 1 bis 3. Dort beschreibt Paulus, auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und Sünden. Ja, er sagt zu den Gläubigen, ihr wart mal tot. Ihr stecktet tief in Übertretung und Sünde, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wir haben hier wieder den Teufel, aber eben, wie er üblicherweise wirkt, durch Verführung. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Also von Natur aus ist jeder Mensch auch nach seinem eigenen Willen darin gefangen, nicht für Gott und nach seinem Gesetz, sondern nach seinem eigenen Willen, nach seinen Begierden des Fleisches, gegen Gottes Gebot zu handeln. Der Mensch tut von Natur aus genau das, was dem Teufel am besten in die Karten spielt. Sündigen und Gott ignorieren. Und auch darin ist der Mensch letztlich gefangen. Er kann nicht heraus, aber er will auch nicht heraus. Das ist mein Zustand und dein Zustand ohne Christus. Ich weiß nicht, ob du Christus hast, aber ohne Christus ist das unsere natürliche Lebensrealität. Und auch darin sind wir von Natur aus ein hoffnungsloser Fall. Von Natur aus ist der Mensch der Bosheit verfallen, der Sünde verfallen und strebt auf das sichere Ziel des ewigen Gerichts, der Hölle zu. Schrecklich und hoffnungslos. Das ist der natürliche Zustand des Menschen. Jeder Mensch ist im Grunde erstmal ein hoffnungsloser Fall. Das hat die Bibel gezeigt. Das zeigt uns Gott, indem er uns seine Gebote gab und das Urteil fällen kann. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Niemand kann sich rausnehmen beim Thema hoffnungsloser Fall. Aber nun sehen wir eben, was passiert, wenn Jesus auf einen solchen hoffnungslosen Fall trifft. Ich lese die Verse 6 bis 13. Markus, Kapitel 5, die Verse 6 bis 13. Als er, also der Besessene, aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abgrund hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Soviel zur Begegnung von Jesus und diesem Besessenen. Dieser Abschnitt gibt uns eben einen kleinen Einblick in die geistliche Welt. Ja, als könnten wir durch ein Schlüsselloch in einen Raum sehen, von dem wir vieles nicht sehen, aber doch einen kleinen Teil. Ja. Er wirft viele Fragen auf, beantwortet uns aber nicht alle, und das müssen wir auch irgendwo akzeptieren. Aber eine Sache zeigen diese Verse unmissverständlich klar. Der Herr Jesus hat absolute Macht, Autorität, Gewalt über jede geistliche Macht. Absolut. Wenn wir einmal durchgehen, was passiert, ja? Der besessene Mann sieht Jesus von vorne und läuft auf ihn zu. Ich frage mich, wie es den Aposteln ging, als sie diesen schreienden, besessenen, blutenden Mann auf sich zulaufen sehen haben. Wahrscheinlich ja, waren sie von Angst tief ergriffen. Aber er greift ihm nicht an, wie er das normalerweise bei allen macht, sondern er fällt auf die Knie vor Jesus. Er versucht gar nicht in irgendeiner Form ihn anzugreifen. Da ist kein Abwehrversuch, nicht mal ein Fluchtversuch. Er wirft sich nieder vor Jesus und spricht ihn an. Als Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten. Also er weiß, wer dieser Mann ist. Er kennt ihn. Und das sehen wir bei allen Dämonen, mit denen Jesus konfrontiert wird. Warum? Weil Jesus kein Unbekannter in der geistlichen Welt ist. Weil er nicht erst existiert, seit er als Mensch geboren wurde, sondern er existierte lang vorher. Ja, und was sagt er zu ihm? Er wirft sich nieder, er erkennt also seine Autorität an, wirft sich nieder und sagt: Was habe ich mit dir zu tun? Also so viel wie: Warum bist du hier? Ich will doch eigentlich meine Ruhe vor dir. Also er zeigt schon, er ist nicht erfreut über diesen Besuch, aber unterwirft sich ihm doch. Und dann: Ich beschwöre dich bei Gott. Was interessant ist, ja? Denn sowas sagen normalerweise Menschen, wenn sie versuchen, einen unreinen Geist auszutreiben. Ja? Also wenn sie merken, wir sind hier mit einer höheren Macht konfrontiert, der wir nicht Herr werden, und jetzt beschwöre ich diese höhere Macht bei einer noch höheren Macht, nämlich bei Gott. Aber jetzt merkt auf einmal der Dämon: Ich habe jetzt ein Problem. Ich bin jetzt konfrontiert mit einer Macht, der ich nicht gewachsen bin. Von daher interessant. Ja. Und was sagt er? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Ja. Also er ist nicht nur überzeugt, dieser Mann kann mich von hier vertreiben. Er hat Angst, dass er nun zum Gequälten wird, vom Quäler zum Gequälten. Auch das müssen wir uns fragen, passt das in mein Bild von Jesus? Ein Mensch, der andere quälen kann. Und Lukas zeigt uns etwas mehr, was er damit meint. Denn dort bittet dieser bzw. diese Dämonen Jesus, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Und was damit gemeint ist, sehen wir in anderen Bibelstellen. Unter anderem lesen wir in 2. Petrus 2, Vers 4. Es gibt Dämonen, die sind jetzt schon im sogenannten Abgrund gefangen. Das ist ein der Hölle ähnlicher Ort, wo sie aufbewahrt sind fürs letzte Gericht. Und die Hölle bedeutet eben Qual. Und auch dieser Ort bedeutet Qual. Und sie sind sich bewusst, wenn dieser Mann jetzt zu uns sagt, geht in den Abgrund, dann müssen sie dorthin und können sich nicht dagegen wehren. Sie müssen dem Wort dieses Gegenübers gehorchen und haben keine Macht, sich dem zu widersetzen. Obwohl sie Ketten zerreißen können und sonst für Kräfte haben, sie haben keine Fähigkeit, sich diesem Mann zu widersetzen. Ja, Jesus sprach zu ihm, fahre aus und ja, so wirklich wehren tun sie sich nicht. Was sie eher so ein bisschen versuchen, ist verhandeln. Ja, gleich. Aber zuerst fragt Jesus, wie ist dein Name? Und manche sagen, oh, das tut er, weil die Juden das auch gemacht haben, wenn sie versucht haben, einen Dämon auszutreiben. Die haben das ja auch versucht. Ich bin überzeugt, dass das nie wirklich funktioniert, wenn Menschen das tun, außer man betet zu Gott. Und Gott tut es. Aber das war eben so eine gängige Praxis. Ich bin überzeugt, er tut das, damit alle Anwesenden, er ist ja umringt von seinen Jüngern, das wirkliche Ausmaß der Situation erkennen. Ja? Denn er antwortet, wir sind ja Legion, denn wir sind viele. Und eine Legion war eine militärische Einheit bei den Römern, die größte, und sie umfasste bis zu oder etwa 6.000 Soldaten. Und wir können davon ausgehen, dass sich die Anzahl an Dämonen in diesem einen Mann in der gleichen Größenordnung befunden hat. 6.000 Soldaten. Aber selbst eine Legion von Dämonen kann nicht anders als vor Jesus auf die Knie fallen und betteln. Ja. Wie gesagt, er versucht quasi zu verhandeln. Er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Auch etwas, was vielleicht Fragen aufwirft. Ja, warum? Warum wollen sie in diesem Land bleiben? Ja. Es könnte sein, dass Dämonen so eine Art Revier haben, aber wir wissen es nicht. Wir befinden uns jetzt eben in diesem Bereich. Wir können nicht auf alles hier eine Antwort geben und müssen es auch nicht. Aber sie wollen auf jeden Fall nicht in den Abgrund und sie wollen nicht fort von dort. Und sie machen einen Vorschlag. Sie sagen, hey, da ist eine Herde von Schweinen. Schick uns doch bitte in die Schweine. Die nächste Frage, warum wollen Dämonen in Schweine? Ich weiß es nicht. Und es geht noch weiter, Jesus erlaubt es sogar. Warum erlaubt es ihnen Jesus? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe, er erlaubt es. Und was wir sehen, er hat eben Macht zu bestimmen. Und wenn er sagt, ihr dürft dorthin, dann dürfen sie dahin. Und wenn er sagt, ihr dürft da nicht hin, dann dürfen sie da nicht hin. Und dann können sie da auch nicht hin. Jesus hat absolute Macht und Gewalt selbst über Dämonen. Ja, warum das mit diesen Schweinen eben nun? Warum lässt Jesus das eigentlich zu? So viele Tiere sterben, riesiger wirtschaftlicher Schaden entsteht. Auch letztlich weiß ich es nicht. Es könnte damit zusammenhängen, dass das hier, obwohl hier Heiden wohnen, ursprünglich israelisches Gebiet war und unter dem Gesetz waren ja Schweine verboten zum Verzehr und dass es dann quasi so ein Friedensangebot war, schau, wir mit unserer nächsten Behausung werden wir dieses Land hier ein bisschen reinigen von Unreinheit. Ich weiß es nicht. Es ist nur Spekulation, wir wissen es letztlich nicht. Das war das Einzige, was ich mir vorstellen konnte. Aber eins ist auch wieder hieran klar, auch dieses Spektakel mit den selbstmörderischen Schweinen zeigt allen Anwesenden ganz plastisch, wie groß die Macht des Herrn Jesus ist und wie groß die Macht ist, die er hier gebändigt hat. Ja. Manche wenden auch ein, ja, Schweine können doch eigentlich schwimmen. Habe ich zumindest gelesen. Aber ich meine, Dämonen können scheinbar auch Schweine ertränken. Aber so viele Fragen es dieser Text aufwirft, letztlich lehrt er uns, Jesus hat die absolute Macht über jede geistliche Macht der Bosheit. Er hat Gewalt. Dieses Wort hat mir am besten gefallen. Warum? Der Duden beschreibt es so: Gewalt bedeutet Macht, Befugnis, das Recht und die Mittel über jemanden etwas zu bestimmen, zu herrschen. Und genau das hat Jesus. Er hat sowohl die Macht, aber auch das Recht zu bestimmen und zu herrschen. Und das sollten die Jünger damals definitiv lernen aus dieser Geschichte. Und das sollen wir lernen. Ja? Es ist ähnlich wie in der letzten Geschichte. Ja? Jesus versucht hier, und auch Markus berichtet uns deshalb, einen Punkt deutlich zu machen. Auch in der letzten Geschichte war es, Jesus sprach zum Sturm und der Sturm gehorchte und die Jünger mussten erkennen, ich hatte es schon gesagt, dieser Mann hat nicht nur einen guten Draht zu Gott. Dieser Mann redet mit der Autorität Gottes. Dieser Mann ist der Mensch gewordene Gott. Das sollen die Jünger langsam ahnen und erkennen und sollen auch wir neu hieran erkennen. Ja, denn Jesus hatte davor zwar schon viele Dämonen ausgetrieben, aber das hier ist einfach anders. Wenn tausende Dämonen nichts anderes können als niederfallen, dann muss das die Jünger doch neu ins Nachdenken gebracht haben. Jesus tritt mit der Autorität Gottes auf und das ist er. Er ist Gott, der Allmächtige selbst. Er ist einst mit Gott, die zweite Person der Dreieinigkeit, der Sohn, sowie, ja, wir das eben in der Theologie beschreiben und fassbar machen, was Gottes Wort uns hier sagt. Jesus, der Sohn Gottes, ist Gott. Er existierte schon lange, bevor er Mensch wurde. Und als sich der Teufel mit ihren Dämonen gegen Gott erhoben, war es auch Jesus, gegen den sie sich damals schon erhoben. Auch der Sohn, das Wort. Und er war es mit dem Vater und dem Geist, die dieses Urteil damals schon über die Dämonen und den Teufel verhängten. Jesus ist Gott, der Allmächtige. Ja, und was lehrt uns das hier? Jesus hat Macht über geistliche Kräfte. Er kann darum vor jeder geistlichen Macht retten. Ja? Und wer in irgendeiner Form sich geplagt sieht von solchem und sich vor solchem fürchtet, Jesus hat die absolute Macht über jede geistliche Macht. Er kann retten. Das demonstriert er uns hier. Er zeigt sich als den allmächtigen Retter. Und er hat auch nicht nur über diese hoffnungslose Situation Gewalt, sondern über jede hoffnungslose Situation hat er absolute Gewalt. Ja? Wir können natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ja, dass Jesus auch zu jeder Situation in deinem Leben sagen wird, fahre aus, und zu jedem Sturm, der dich plagt, schweig, sei still und erst sofort zu Ende. Aber wir sehen in diesen Geschichten, er hat die Macht darüber. Er hat es völlig in seiner Gewalt. Natürlich passieren uns auch Dinge wie Paulus. Ja, Paulus beschreibt uns Folgendes in 2. Korinther 12, dass er ein Problem hatte, ja, in seinem Leben. Etwas, was ihm nicht gefallen hat. Er beschreibt in 2. Korinther 12, ab Vers 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Was auch hier genau gemeint ist, wissen wir nicht. Viele gehen davon aus, dass es eine Krankheit am Auge war, wegen anderen Stellen. Vielleicht, wenn hier vom Engel Satans die Rede ist, entweder ist es übertragend gemeint oder eine Krankheit, die von geistlichen Mächten hervorgerufen wurde. Wir wissen es letztlich nicht genau, aber Fakt ist etwas, was ihm nicht gefallen hat. Und er schreibt, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Also hier hatten wir einen Fall, dass eine Person auch in einer scheinbar hoffnungslosen Situation war und Gott hat sie nicht beendet. Ja, ich will hier keine falschen Hoffnungen wecken, bete nur treu genug und der Herr wird alles beenden. Aber wir sehen, dass wenn er es lässt, dass es seinen Sinn hat und dass es gut gemeint und gemacht ist. Aber wir sehen auch in den anderen Geschichten, er hat sehr wohl die Macht, jede Situation zu beenden. Und auch all die Situationen, die du vielleicht als hoffnungslos längst abgeschrieben hast, ja, die du vielleicht aufgegeben hast, wo du gesagt hast, okay, das akzeptiere ich jetzt. Ja. Diese Sünde werde ich nicht schaffen zu überwinden. Ja. Oder jene Situation, jene Beziehung nicht klären. Jene Person kann einfach nicht zum Glauben kommen. Hoffnungslose Fälle. Nein, der Herr, und ich möchte euch ermutigen, neu euch davon auch ermutigen zu lassen. Der Herr hat Macht über jede noch so für Menschen hoffnungslose Situation. Und eben auch, ich hatte auch gesagt, er ist uns auch ein Bild für den Menschen in der Sünde und zeigt uns eben auch damit, dass er auch fähig ist, diese hoffnungslose Situation zu überwinden, das wissen wir. Jesus kann jeden noch so großen Sünder erretten. Allerdings nicht, indem er einfach einen Befehl von sich gibt, das wisst ihr auch, sondern um das zu tun, wurde er Mensch und starb für deine und meine Schuld, damit dir und mir vergeben werden kann, wenn wir es im Glauben annehmen. Wenn wir daran glauben, ich bin ein Sünder vor Gott, aber Christus starb dafür und ich glaube, er hat meine Schuld abgetan und dadurch bin ich versöhnt mit Gott. Wie es in Johannes 3, Vers 16 heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Herr ist mächtig, jede noch so hoffnungslose Situation zu überwinden. Er ist ein Retter aus jeder Lage. Und wenn wir jetzt hier aufhören würden, ja, dann wäre ich ein bisschen früher fertig als sonst. Und es wäre wie ein Märchen, eine Geschichte mit Happy End. Aber die Geschichte endet hier nicht. Sie geht weiter. Und ich lese die Verse 14 bis 17. Markus 5, 14 bis 17. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und nach allen Überraschungen bisher, ist das doch eigentlich bisher die größte, oder? Was hier passiert. Ein gewaltiges Wunder passiert. Jesus hat diese Menschen befreit von etwas, was sie wahrscheinlich jahrelang geplagt hat. Sie konnten nicht zu ihren Verwandten auf den Friedhof gehen. Sie konnten nicht diese Straße entlang gehen, mussten einen Umweg in Kauf nehmen, mussten Angst haben, wenn ihre Kinder alleine draußen sind. Es hat die Menschen geplagt, sie haben diese Schreie gehört und vielleicht waren sogar Verwandte von diesem Mann da. Er kam wahrscheinlich aus dieser Stadt. Sie sehen, dass Jesus sie befreit hat von einem großen Übel und doch ist die Reaktion, bitte geh. Warum? Was denkt ihr? Frag dich. Was könnte der Grund sein? Warum sollte man so darauf reagieren? Oberflächlich betrachtet könnte man denken, ja, die Leute sehen nicht die Not des Mannes, sondern sehen nur, hey, unsere 2000 Schweine sind tot. Aber ich denke, das wird dem Ganzen nicht ganz gerecht. Zum einen konnten die den natürlich wieder rausfischen, mussten sie natürlich schnell verkaufen. Aber wir lesen hier nichts von Zorn. Wir lesen hier eine andere Emotion und Regung, die in ihnen hochkommt, in Vers 15. Sie sitzen diesen Mann da, der sie geplagt hat, bekleidet und vernünftig, was doch gut ist, aber sie fürchten sich. Es ist nicht Zorn, der hochkommt, auch nicht Freude, sondern Furcht. Und wir sehen, die Geschichte ist sehr ähnlich zur Sturmstillung. Auch da war es ja so, die Jünger fürchteten sich vor diesem Sturm, aber sie fürchteten sich noch mehr, als sie sehen, Jesus kann diesen Sturm stillen. Weil sie sahen, da ist eine noch größere Macht mit mir hier im Boot. Und ähnlich geht es jetzt diesen Menschen. Sie fürchten sich, weil hier einer ist, der ist noch größer als dieser Mann, den wir nicht in den Griff bekommen haben. Sie fürchten sich, ähnlich wie die Jünger, aber doch mit einem Unterschied. Die Jünger fürchten sich vor dem Herrn und es entwickelt sich Ehrfurcht, ja, gute Furcht, denn sie bleiben bei ihm. Ja. Die rechte Furcht vor Gott ist eine Furcht, die uns in seiner Nähe hält, anstatt uns daraus zu vertreiben. Aber bei ihnen ist es eben andersrum. Sie sehen, dieser Mann ist zu fürchten und sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Sie sehen, was für einen Segen er bringen kann, aber ihnen wird bewusst, und das bin ich überzeugt, ist der Grund, dass damit ein Anspruch einhergeht. Dieser Mann hat Gewalt, Macht. Er hat Macht über Dämonen, aber damit auch Macht über mich. Und sie haben ja gesehen, was dieser Mann machen kann. Der kommt her und hat uns jetzt schon ein, ja, mit diesen Schweinen Unannehmlichkeiten beschert. Ja? Wahrscheinlich auch finanzielle Einbußen. Was wird er noch alles tun? Ja, sie wissen wahrscheinlich, dieser Mann ist Jude. Das haben sie bestimmt an seinem Gewand gesehen. Vielleicht haben sie sogar von ihm gehört. Wir hatten weiter vorher schon in Markus gelesen, dass Menschen vom Osten des Sees herüberkamen. Und in dem Bereich sind wir jetzt. Also es hat sich rumgesprochen. Ja, soll das jetzt heißen, wenn er hier bleibt, müssen wir uns dann auch seinen Messias-Vorstellungen beugen? Was wird das mit uns machen? Sollen wir Juden werden? Was werden unsere Verwandten dazu sagen? Und müssen wir dann auch noch vielleicht, ja, die Juden mögen das ja nicht, vielleicht sogar die lukrative Schweinezucht aufgeben? Ja. Dieser Mann wird doch bestimmt lauter Unruhe in mein Leben bringen. Er wird lauter Probleme mit sich bringen. Das wollen wir nicht. Mit anderen Worten, wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. Dieser Mann hat vielleicht rumgeschrien und wir mussten ein bisschen aufpassen, aber wir konnten einfach so unser Leben weiterleben nach unseren Vorstellungen. Aber wenn dieser Mann jetzt da ist, dann müssen wir uns dem unterordnen. Dann hat er einen Anspruch an uns. Das will ich nicht. So geht es doch den meisten Menschen, auch wenn sie mit Jesus konfrontiert werden. Es gibt doch solche Fälle, ein Mensch bekehrt sich und war davor der übelste Sünder und verhält sich jetzt auf einmal freundlich und friedlich, aber die Menschen merken, ich will das nicht. Ja, der verhält sich vielleicht besser, aber ich will mich doch dem nicht beugen, was er mir sagt. Ich will mein Leben führen, wie ich das will. Ich will keine höhere Autorität über mir. Ein Gott, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Bitte geh. Wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. Und eben das lernen wir auch hier. Wir lernen, dass Jesus absolute Gewalt über jede finstere Macht und über jede Not hat. Dass er retten kann aus jeder Lage. Dass wir ihm wirklich vertrauen können. Aber dass damit auch der Anspruch einhergeht, dass wir ihm auch gehorchen müssen. Wenn er Macht hat, Dämonen zu befehlen, wie viel mehr dir? Bist du bereit, das zu akzeptieren, dass Jesus der Herr über dich ist? Wenn du dich zu Jesus bekehrst, dann hast du den auf deiner Seite, von dem alles und jeder in dieser Welt sich beugen muss. Aber auch du musst dich dann vor ihm beugen. Und so passiert jetzt hier etwas nochmal Interessantes. Sie bitten ihn zu gehen und er geht. Er hört auf sie. Gerade haben wir gesehen, dass 6000 Dämonen sich vor ihm beugen müssen und sie tun, was er sagt, und auf einmal tut er, was diese paar Menschen sagen. Und das ist eben der Unterschied zwischen Mensch und Dämonen. Über Dämonen ist das Urteil gefällt. Sie müssen sich beugen. Und uns Menschen ist das noch ein bisschen anders. Uns Menschen gibt er in diesem Leben die Wahl, weil er will, dass wir uns ihm freiwillig beugen. Der Herr will, dass sich jeder ihm beugt, aus freien Stücken, aus Liebe, aus Dankbarkeit. Und deshalb zwingt er dich nicht. Es heißt in Philipper 2, dass der Tag kommen wird. Da wird sich jedes Knie beugen. Und da wirst auch du nicht drum herum kommen. Aber jetzt will er von dir, dass du dich freiwillig beugst. Und wenn du das nicht möchtest, dann lässt er dich das in diesem Leben, dann lässt er dich damit noch so durchkommen. Du bist in diesem Leben vor die Wahl gestellt, dich dem Herrn zu beugen oder nicht. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht weniger als irgendjemand hier an die völlige Souveränität Gottes in der Errettung. Ja? Und dennoch sehen wir hier die Realität, mit der wir konfrontiert sind. Wenn du mit Jesus konfrontiert bist, dann bist du vor die Wahl gestellt. Du sollst dich entscheiden, dich diesem Mann zu beugen. Ihn als dein Heiland und Herrn anzuerkennen. Wir sehen ja sogar beides. Ja? Der Besessene ist uns ein Bild eigentlich für die Souveränität in der Errettung. Ja? Dieser Mann hat nicht drum gebeten, der wollte nicht, der war voll in der Bosheit und der Herr kommt und befreit ihn und macht ihm die Augen auf und er sieht auf einmal, sodass der Herr letztlich ja bewirkt, dass er will. Und doch sehen wir aber auch die andere Lebensrealität, in der wir stehen, die wir erfahren, wenn wir mit Jesus konfrontiert sind. Nämlich, dass das Evangelium ein Angebot ist. Bekehre dich zum Herrn. Aber es ist deine Entscheidung. Es ist eine Aufforderung von Gott. Und wie gesagt, es gibt beide Ebenen. Auf der einen Seite wirkt es letztlich Gott, aber für uns erfahren ist es eine Entscheidung, eine Verantwortung, die du hast. Du musst dich entscheiden und die Konsequenzen wirst du tragen. Und wer sagt, ich will nicht, dass Jesus etwas in meinem Leben ändert, ich mag keine Autorität über mir, der sagt damit auch zu ihm, geh bitte wieder. Wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. Und alle Mittelwege, die sagen, ja, du kannst dich ja Jesus einfach nur als Heiland annehmen, aber du musst eigentlich gar nicht tun, was er sagt. Das ist falsch. Diese Option lässt uns die Bibel nicht. Wer mit dem Entschluss rangeht, ich will mich dem Herrn nicht unterordnen, der lehnt ihn ab. Das war das Negativbeispiel und zu guter Letzt sehen wir aber noch ein positives Beispiel, nämlich ein Beispiel absoluter Hingabe. Und ich lese die restlichen Verse 18 bis 20. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkünden, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte, und jedermann verwunderte sich. Auch dieser Abschnitt beginnt eigentlich wieder mit einer Überraschung. Dass dieser eine Mann von den ganz vielen, der sagt, doch, du bist mein Herr, du bist gut, du hast mich gerettet, ich will mich dir beugen. Ich will dich als meinen Herrn und Heiland haben. Ich will dir folgen. Und Jesus sagt, nein. 3 Gebete werden in dieser, oder Bitten werden in diesem Abschnitt an ihn gerichtet. Von Dämonen, von Menschen, die ihn ablehnen und von einem, der sich ihm hingibt, aber nur von ihm wird das Gebet nicht erhört. Interessant, oder? Es kann natürlich auch zum Gebet einerseits ermutigen, wenn Jesus sogar bereit ist, Bitten von Dämonen zu erhören, wie viel mehr deine und meine. Aber es zeigt auch, dass nicht jeder erhört wird. Aber wenn aus gutem Grund. Aber gerade durch diese Zurückweisung wird uns dieser Mann ein echtes Vorbild für echte Hingabe. Für echte Hingabe. Und zwar als erstes, er ist bereit, Jesus nach seinen Bedingungen zu folgen. Obwohl seine Bitte abgelehnt wird. Herr, ich will dir folgen, indem ich mit dir gehe. Und der Herr sagt, nein, ich will, dass du mir dienst, indem du hier bleibst. Und er akzeptiert es. Er ist bereit zu akzeptieren, dass Gott andere Umstände über ihn verhängt, als er sich gewünscht hat. Er ist bereit, es zu akzeptieren, dass er damit letztlich weniger Vorrechte hat, als die 12 Jünger, die mitgehen dürfen. Wir lesen kein, ja, aber warum dürfen die mit und ich muss hier bleiben? Er akzeptiert, was der Herr über ihn verhängt. Er akzeptiert auch, dass er letztlich eine schwere Aufgabe bekommt. Denn er ist der einzige und erste Missionar in diesem Gebiet. Er hat keine Vorausbildung. Das Einzige, was er hat, ist sein persönliches Zeugnis. Und das Letzte, was wir sehen, ist, er gehorcht nicht nach dem Minimalprinzip, sondern nach dem Maximalprinzip. Denn was fordert Jesus eigentlich? Er sagt, geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen. Also quasi deine Familie und so dein soziales Umfeld. Erzähl es denen. Was macht er? Er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen. Und das ist ein großes Gebiet. So östlich, ein großes Gebiet östlich vom Jordan. Wie gesagt, diese eine Stadt, die war quasi so die Ostgrenze und die war 60 Kilometer weg. Ein Riesengebiet, 10 Städte und er verkündigt, so viel er kann, was Jesus an ihm getan hat. Er gehorcht nicht nach dem Minimal, sondern nach dem Maximalprinzip. Und so wird er, dieser Mann mit wenig Vorbildung, aber viel Hingabe, der erste Missionar, der je ausgesandt wurde. In heidnisches Gebiet. Und auch diese Aufforderung, die sollten wir uns mitnehmen. Ja, denn was will er von ihm? Ja, weil wenn wir uns jetzt fragen, ja, wie soll ich denn Jesus gehorchen? Was für einen Anspruch hat denn der Herr an mich? Natürlich, vielleicht legt der Geist schon seinen Finger in dir auf irgendeine Wunde, auf eine Sünde, die du pflegst und hegst und nicht brichst. Aber wenn dir nichts einfällt, dann nimm doch mal dieses hier. Geh in dein Haus und zu den Deinen und verkündige, welche große Dinge der Herr an dir getan hat. Diese Aufgabe haben wir auch. Und was soll er verkünden? Er sagt nicht, halte große Predigen, aber einfach gib dein persönliches Zeugnis. Sag den Menschen, was du mit Gott erlebt hast. Und jeder hier, der an Jesus glaubt, der hat erlebt, dass er errettet wurde. Der hat eine Geschichte zu erzählen. Und Jesus möchte, dass wir sie erzählen. Erstmal bei den Leuten um uns herum. Und mal schauen, wohin es führt noch. Und auch, er gibt uns auch vor, worum es gehen soll. Wenn wir unser persönliches Zeugnis erzählen, dann soll der Fokus nicht drauf liegen, einfach entweder was ich für ein krasser Sünder mal war oder einfach auf mir, sondern was der Herr getan hat. Das soll im Mittelpunkt stehen und wie er sich über dich, über mich erbarmt hat. Das Erbarmen des Herrn soll im Mittelpunkt stehen. Ja. Damit komme ich zum Ende. Was haben wir zum Schluss? Wir haben einen allgewaltigen Herrn, der dir zu Hilfe kommen will, der dir zur Seite stehen will, der dein Retter sein will, egal wie hoffnungslos deine Situation ist. Ob er nun heraus oder hindurch rettet, der aber auch fordert, dass du dich ihm unterwirfst. Und damit bleiben für dich am Ende diese zwei Fragen stehen. Bin ich bereit, ihm zu vertrauen? Und bin ich bereit, ihm zu gehorchen? Amen.